Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Lächeln der Mutter Gottes, so ist die heutige Sendung überschrieben. Und vielleicht erschließt sich der Titel nicht auf den ersten Blick. Ein Lächeln der Gottesmutter? Vielleicht eine kurze Erklärung. Als ich über den Titel nachdachte, kam mir eine Begebenheit aus dem Leben der kleinen heiligen Therese in den Sinn. Ein Ereignis, das sich am Pfingstsonntag des Jahres 1883 in Lisieux in Frankreich zutrug. Die kleine heilige Therese, sie lag schwer krank im Bett und niemand konnte ihr helfen. Man weiß nicht genau, um welche Krankheit es sich handelte. Sicherlich war sie seelisch, zutiefst verletzt und verwundet. Sie spricht und sie schreibt von einer tiefen Traurigkeit, die sie in ihrer Seele empfand. Ihre leibliche Mutter war gestorben und ihre Ersatzmutter, die sie in ihrer älteren Schwester Pauline finden durfte, hatte sie ebenfalls verlassen. Sie war schon in den Karmel eingetreten. Und sie schrie an diesem Morgen, wie sie das häufiger tat, verzweifelt nach ihrer Mama. Ihre erste leibliche Mutter konnte ihr nicht antworten und von Pauline fühlte sie sich verlassen. Ja, und die anderen Schwestern, die dann noch um sie herum waren, sie sagt, sie habe sie kaum wahrgenommen. Sie lag in einem Zimmer, das man heute noch besuchen kann, in dem sich eine Marienfigur befindet. Notre Dame de Victoire, so heißt diese Figur. Sie ist die Nachbildung einer Gnadenmadonna aus Paris. Und später schreibt sie über das, was sich an diesem Sonntagvormittag ereignete, in ihren selbstbiografischen Schriften. Sie schreibt, da sie auf Erden keinerlei Hilfe fand, hatte sich auch die arme kleine Therese ihrer himmlischen Mutter zugewandt und bat sie von ganzem Herzen, sich doch endlich ihrer zu erbarmen. Plötzlich erschien mir die Mutter Gottes schön, so schön, dass ich nie Schöneres gesehen hatte. Ihr Antlitz atmete unaussprechliche Güte und Zärtlichkeit. Was mir aber bis ins Innerste der Seele drang, das war das bezaubernde Lächeln der seligsten Jungfrau. Da zerstoben alle meine Leiden. Zwei dicke Tränen entquollen meinen Augen und rollten lautlos über meine Wangen. Aber es waren Tränen ungetrübter Freude. Oh, dachte ich, die seligste Jungfrau hat mir zugelächelt. Was bin ich glücklich? Soweit aus den selbstbiografischen Schriften der kleinen Therese. Wenn ich heute mit Ihnen dieses Lächeln der Mutter Gottes betrachten möchte, dann geht es natürlich nicht nur um dieses spezielle Ereignis des Wunders, einer Heilung durch die Gottesmutter, sondern dieses Lächeln soll uns grundsätzlicher in die Thematik einführen, was Maria für uns heute und für mich persönlich bedeutet. Es ist ja doch so, dass, wenn wir gewöhnlich über Maria sprechen, wir normalerweise die 12 herausragenden Ereignisse in den Blick nehmen, von denen uns die Heilige Schrift berichtet. Oder wir konzentrieren uns wahrscheinlich noch stärker auf die Ereignisse um die Geburt Jesu und die Szenen am Kreuz. Wir beziehen uns also immer auf etwas, was sie in ihrer menschlichen Existenz erlebt hat und getan hat. Und dieses Vorgehen ist natürlich nicht verkehrt, ganz im Gegenteil. Aber dennoch glaube ich, dass wir es schaffen müssen, noch einen Schritt weiter zu gehen, damit wir wirklich zum Wesentlichen gelangen. Denn wenn wir über die Mutter Gottes nachdenken, wenn wir auf sie schauen, ihr begegnen und mit ihr sprechen, dann hat es ja nichts mit dem zu tun, wenn ein Mensch durch eine Bildergalerie wandert und sich eine Sammlung alter Meister anschaut. also sozusagen Dinge betrachtet, die weit in der Vergangenheit liegen und mit ihm heute nichts zu tun haben. Wir sprechen nicht über damals, sondern wir wollen ja über heute sprechen. Wir sind, wenn wir der Mutter Gottes begegnen, auf einem Familientreffen. Wir sind wirklich in einem Treffen, in dem wir mit ihr heute sprechen können, in dem wir uns mit ihr austauschen können, erzählen können von dem, was mich heute bewegt. Nehmen wir an diesem heutigen Tag besonders diesen Teil oder diesen Aspekt der Mutter Gottes in den Blick. Schauen wir jetzt auf ihr Lächeln. Schauen wir und fragen wir, wann, wo und wie mir Maria heute zulächelt. Wie ich ihr heute begegnen kann. Wo lächelt sie mich an? Und welche Folgen hat das für mich? Wollen wir sie in einem Gebet nun selber einladen? Vater im Himmel, wir danken dir für die Sendung, die du Maria anvertraut hast. Wir danken dir dafür, dass du sie auserwählt hast, von Ewigkeit her, für deinen Sohn, Mutter und Braut zu sein. Und wir danken dir dafür, dass du sie auch für uns, für mich auserwählt hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt deinen Heiligen Geist sendest, den Geist, der uns verheißen ist, dass er uns in die Wahrheit einführt. Führe uns in das Geheimnis der Gottesmutter hinein. Lass uns immer mehr erkennen, wozu du sie berufen hast und wie du sie für uns berufen hast, dass wir sie als dein Geschenk, als dein himmlisches Geschenk erkennen und dieses Lächeln in ihren Augen erfahren dürfen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mutter Maria, nimm mich an die Hand, kleide mich neu mit deinem Gewand der Liebe und Heiligkeit. Mach mich für Jesus bereit. Mutter, du hast mein Verlangen gespürt und darum zu Jesus geführt. Nimm mein Herz aus Stein, setz mir deines Bein. Mutter Maria, nimm mich an die Hand, kleide mich neu mit deinem Gewand der Liebe und Heiligkeit. Mach mich für Jesus bereit. Jesus, mein Heiland, bleib immer bei mir. Schenk dein Herz zum Zeichen dafür. Nimm mein Herz aus Stein, setz mir deines ein. Mutter Maria, nimm mich an die Hand, kleide mich neu mit deinem Gewand der Liebe und Heiligkeit. Mach mich für Jesus bereit.
Wir wollen uns also aufmachen, Maria kennenzulernen. Maria kennenzulernen, so wie ich sie heute kennenlernen kann. Und um ihr heute zu begegnen, will ich natürlich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und es ist schon richtig, dass wir nun zunächst den Blick auf die für sie so entscheidenden Erlebnisse in ihrer irdischen Geschichte werfen. Also die in der Heiligen Schrift berichteten Szenen, 12 Stück sind es. Vielleicht kann man diese 12 Ereignisse in ihrem Leben begreifen wie Sterne. 12 Sterne, die für uns funkeln und leuchten, aber doch nicht ganz greifbar sind. Einen Stern, den sieht man verschwommen, das sieht man das Strahlen des Lichtes, aber er ist viel zu weit weg, als dass man ihn wirklich fassen könnte. Und ähnlich geht es uns ja mit denen weit in der Vergangenheit liegenden Begebenheiten, von denen uns die Heilige Schrift erzählt. Und nun liegt es an mir, dass ich diese 12 Sterne, die ich in weiter Ferne am Horizont strahlen sehe, zusammensetze zu einem Sternbild. Dass ich also diese Ereignisse, die Maria geprägt und geformt haben, zusammenschaue und zusammenlese, dass mir aus diesen Ereignissen heraus wirklich die Person begegnet. Wie gesagt, da ist es nicht schlimm, wenn man die einzelnen Ereignisse nicht bis ins Letzte hinein erkennen kann. Wenn Sie einen Menschen vor sich stehen haben, dann sehen Sie ja auch nicht immer das Knochengerüst und das ist auch nicht so tragisch. Viel wichtiger ist, dass Sie wirklich die Person sehen, die Sie erkennen können. Wer war Maria? Und vor allem, wer ist Maria heute und jetzt für mich? Grundsätzlich müssen wir diese Frage bei allen Heiligen, und das ist schließlich meine Familiensippe, bei allen Heiligen in eine ganz bestimmte Richtung stellen. Denken wir noch einmal an ein Familientreffen. In einer Familie, da geht es ja nicht in erster Linie darum, was nun der Onkel Herbert für eine Aufgabe im Leben hat. Also meinetwegen, welchen Posten er in seiner Firma hat oder welche Ausbildung er genommen hat. Mein Onkel Herbert, das ist für mich der Onkel Herbert. Ich als Familienmitglied darf einen ganz besonderen Blick zu ihm haben, der sich eben nur aus meiner Familienmitgliedschaft heraus zu ihm definiert. Er ist mein Onkel Herbert, weil er zu meiner Familie gehört. Selbiges gilt eins zu eins, genau übersetzt, für unsere eigentliche Familie der Heiligen. Und hier entscheidet sich nun mein Blick auf meine Verwandten an Gott selbst. Der andere ist als Verwandter genau das für mich, was er auch für Gott ist und was er vor Gott ist. Und hiermit sind wir auf der Spur dessen, was Heiligkeit bedeutet. Denn ein Heiliger definiert sich ja auch nicht durch irgendwelche besonders tollen Taten, Studien oder Aufgaben, die er inne hatte, sondern ein Heiliger ist ja nun mal in erster Linie deshalb heilig, weil er es in seinem irdischen Leben geschafft hat, genau das zu sein, was Gott in ihn hineingelegt hat. Genau dem Plan und dem Bild zu entsprechen, das Gott von ihm hat. Ob er dabei ein großer im Sinne von irdischer Bekanntheit war, Großes geleistet hat und aufgefallen ist in der Weltgeschichte, oder ob er dabei ein ganz kleiner, verborgener war, von dem nie irgendeine Menschenseele irgendetwas erfahren hätte, so wie beispielsweise bei der kleinen Therese, ist völlig irrelevant und unwichtig. Das Entscheidende bei meinen Familienmitgliedern ist, dass sie das sind, was sie vor Gott sind. Übrigens ist ihre Authentizität, diese Heiligkeit auch der Grund, warum wir uns mit diesen Familienmitgliedern so gut verstehen und so leicht mit ihnen in Kontakt treten können. Weil sie eben wirklich authentische Personen geworden sind. Weil sie es geschafft haben, ihre ewige Berufung, ihre ewige Sendung von Gott her schon in ihrem irdischen Leben ganz anzunehmen und zu verwirklichen. Ein wichtiger Trost kann hier für uns sein, dass es sich bei dieser Annahme des göttlichen Planes im irdischen Leben immer um einen Prozess handelt. Schritt für Schritt wird uns Menschen deutlich, wird jedem Berufenen deutlich, wozu Gott ihn bestimmt und gesandt hat. Selbst Maria musste diese Schritte gehen. Nach und nach erst konnte sie ihre Sendung entdecken, bis sie werden konnte, was sie heute ist. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Personenbegriff stehen. Ich glaube, hier können wir viel lernen. Denn Person werden heißt bei Gott, dass ich wirklich das werde, was ich in seinen Augen bin. Dass ich das werde, was er von Ewigkeit her in mich hineingelegt hat. Das, was ich vor allem eine Ewigkeit lang einmal sein und bleiben soll. Diese Personwerdung sollte ein Grund- und Hauptthema unseres Betens sein. Herr, lass mich meine Rolle erkennen. Lass mich immer mehr erahnen, was ich in deinen Augen bin, wie du mich anschaust. Denn alles andere zählt in unserer Familie nicht. Bei unseren Familientreffen geht es einzig darum, das zu sein, was Gott in mich gelegt hat. Und bei dieser Personwerdung geschieht etwas ganz Besonderes und sehr Ungewöhnliches. Denn je mehr ich zur Person werde, zum Original werde, je mehr ich mich also eigentlich von den anderen unterscheide, dadurch, dass ich diesen eigenen Charakter entwickle, desto stärker wachse ich in die Gemeinschaft der Familie hinein. Das ist das Gesetz der Gnade, was uns hier begegnet. Nicht Anpassung und Gleichmachung verbindet in diese Familie, im Gegenteil, sondern Personwerdung, Identität und Original, das ist es, was mich ganz in diese Familie der Kirche hinein integriert. Deshalb gibt es in unserer Kirche keine Uniformität. Es gibt nur Originale. Und je origineller sie in ihrem Leben werden, desto tiefer werden sie in die Gemeinschaft der Kirche hineinwachsen. Das Wort Original steckt ja im Deutschen, darin steckt ja im Deutschen schon ein Hinweis darauf, dass es dabei nicht um persönliche Spinnereien geht, sondern dass es eben darum geht, das originale Bild zu werden, das Gott von mir hat. Diese Originale dienen dann in wunderbarer Weise dem Ganzen. Maria ist hier gewissermaßen das Paradebeispiel dafür. Denn man kann ja wirklich sagen, dass sie wohl von allen Familienmitgliedern die exklusivste Sendung und Aufgabe hatte. Eine absolute Sonderrolle. Und gerade in dieser Besonderheit und in dieser Unterscheidung von allen anderen ist sie uns viel, viel näher als der ganze Rest der Verwandtschaft. In dem Moment, in dem wir diese Sonderheit, die Gott für mich bestimmt hat und in mich hineingelegt hat, annehmen, dürfen wir wachsen und verbunden werden untereinander. Und zugleich macht mich meine Sonderrolle vor Gott auf eine ganz entscheidende Rolle aufmerksam, die ich gegenüber meinen Verwandten und meiner Familie einzunehmen habe. Denn es gibt vor Gott keine Berufung, die nicht immer für die ganze Familie bestimmt ist und für diese wichtig wäre. Also vor Gott führt nie die Gleichheit und die Gleichmacherei zur Einheit, sondern die Differenz und die Verschiedenheit. Das ist im Himmelreich und in unserer Familie der Heiligen der große Unterschied zu jedem kommunistischen Konzept. Deshalb ist es wirklich meine Aufgabe, so wie es die Aufgabe aller Heiligen war, immer wieder zu fragen, Herr, wer bin ich denn? Und wer soll ich sein vor dir? Wie schaust du mich an? Was hast du in mich hineingelegt? Seit Ewigkeit und für die Ewigkeit. Das ist Personwerdung, die uns aufgetragen ist, damit wir ganz und gar in unsere Familie der Heiligen hineinwachsen. Und wirklich fragen, wer ist Maria vor Gott? Denn jetzt haben wir ja erkannt und sehen dürfen, dass uns die Antwort auf genau diese Frage, wer ist Maria vor Gott, wirklich zu der Antwort führt, wer Maria für mich heute ist. Deshalb wollen wir also nun diese Perspektive Gottes einnehmen und auf Maria schauen. Etwas präziser können wir vielleicht sagen, dass wir in besonderer Weise auf die Rolle schauen wollen, die Maria für Christus eingenommen hat und einnimmt, der ja gewissermaßen unser menschliches Familienoberhaupt ist in diesem Fall. Wir werden dabei feststellen, dass es für Maria etwas ganz Wesentliches ist, dass sie gegenüber ihrem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, nicht nur eine Rolle spielt, sondern dass Gott ihr zwei unterschiedliche Sendungen gegeben hat. Und diese Doppelrolle oder diese Doppelfunktion, die Maria einnimmt, die möchte ich nun zunächst an ihrer Leibhaftigkeit verdeutlichen. Beginnen wir, also wie gesagt, aus der Perspektive Gottes heraus, dies zu betrachten. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, tritt als Mann auf diese Erde. Und das ist keine Zufälligkeit. Denn er ist es ja, der uns den Vater offenbart, indem wir Menschen den Vater sehen dürfen. Demnach kann er als zweiter Adam, als zweiter Mann betrachtet werden, der uns, so wie der erste Adam, das Leben schenkt, aber eben das neue Leben in Gott schenkt. Schon Paulus nimmt im 5. Kapitel des Römerbriefes genau diesen Vergleich auf. Adam, der erste Adam, der uns das Leben geschenkt hat und durch den die Sünde in die Welt kam, und Jesus Christus, der zweite Adam, der das neue Leben bringt und durch den die Gnade kommt. Das heißt beispielsweise im Römerbrief, Kapitel 5, Verse 12 und folgende: Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Adam aber ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. sind durch die Übertretung des einen, die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Hier lesen wir diese Verbindung Adam Christus, der eine, der uns den Tod bringt, der andere, der uns das Leben bringt. Und Paulus sagt, dass schon dieser erste Adam auf diesen zweiten, auf Christus, hinweist. Jetzt schauen wir aber ein bisschen auf diesen ersten Adam. Und da merken wir, dass wir eigentlich nicht auf ihn alleine schauen können. Adam ist für sich alleine unvollendet. Der erste Adam, denken wir an die Szene im Paradies. Der erste Adam, er ruft die Namen der Tiere in die Natur hinein. Und so wie er sie nennt, heißen sie auch. Aber er bleibt unzufrieden. Er enthält keine ihm entsprechende Antwort. Erst, da Gott aus seiner Seite die Frau bildet, öffnet sich ihm endlich die Natur mit einem angemessenen Gegenwort. Adam sucht ein Gegenüber und er findet es nicht in der Natur und in der Schöpfung. Er wird es erst in Eva finden, deren Name im Hebräischen Isha eigentlich als Männin übersetzt werden müsste, als diejenige, die aus dem Mann genommen ist, diejenige, die vom Mann kommt und die eben wesenhaft diese Antwort für ihn ist. Ja, die Frau kann in der Schöpfungsordnung als Antwort begriffen werden, als diejenige, die dem Mann gegenübertritt und die das Wort des Mannes vollendet, beantwortet. Sie empfängt das Wort des Mannes und sie schenkt es ihm wieder. Nicht nur, indem sie ein Spiegelbild ist, Vorsicht, das ist niemals die Aufgabe der Frau, auch nicht in der Ehe, womöglich immer nur Ja, Ja zu sagen. Nein, die Aufgabe der Frau ist es, das Wort des Mannes aufzunehmen und dagegen zu halten, im guten Sinn bitte, zu beantworten, ein Gegenwort zu bilden. Und dabei schenkt sie nicht nur sich selbst, sondern sie darf auch die Frucht dieser Antwort schenken, das Kind. Man könnte deshalb, wenn man auf diese Schöpfungsordnung schaut, aus dieser Perspektive heraus sagen, dass jedes menschliche Geschöpf grundsätzlich Gott gegenüber weiblich ist, weil es wie Eva aus Gott herauskommt, also hinter Gott steht und zugleich das göttliche Wort empfängt und beantwortet. Ja, man kann sagen, dass es die Berufung des Menschen schlechthin ist, eben zu antworten auf den Ruf Gottes, in der Bereitschaft zu sein für den Samen des göttlichen Wortes und Frucht zu bringen auf dieser Welt. Und zugleich ist es die Berufung und Sendung des Menschen, Gott gegenüberzustehen, Gottes gegenüber zu werden, aus ihm hervorgehend sein Wort zu beantworten. Schauen wir jetzt auf Maria, was das für Folgen hat oder was wir aus dieser grundsätzlichen Anlage heraus ablesen können. Maria ist eine Frau. Und genau diese Tatsache soll uns jetzt helfen, dass wir aus der natürlichen Sendung der Frau heraus die Sendung Mariens für Christus noch tiefer erkennen. Maria, sie kommt aus Gott, wie jedes Geschöpf. so wie Eva aus dem ersten Adam hervorging. Deshalb kann sie nie gleichwertiges Gegenüber für Gott sein. Sie ist mit uns Geschöpf. Aber als Geschöpf ist sie die Antwortende schlechthin. Wenn wir gesagt haben, dass es eigentlich die tiefste Aufgabe des Menschen ist, Gott zu antworten, dann müssen wir doch von ihr bekennen, dass sie diejenige ist, und zwar die absolut einzige, die genau diese Aufgabe erfüllt hat. Sie war es, die das ewige Heilsangebot Gottes, seine unendliche Liebe, das ewige Wort des Vaters, stellvertretend für uns alle, für die gesamte Menschheit, beantwortet hat. Und wieder dürfen wir an dieser Stelle dem Gnadengeheimnis begegnen, dass diese Besonderheit, diese Einmaligkeit Mariens gleichzeitig sie nicht entfremdet, sondern in unsere Nähe rückt, ja, für uns so unersetzbar wichtig macht. Wir können also mit dem Blick auf die erste Eva sagen, dass Maria sowohl aus Gott hervorgeht, weil sie Geschöpf ist, aber zugleich diese Rolle der antwortenden Eva einnimmt, der Braut, die dem Wort Antwort wird, Gegenwort und notwendige Gehilfin. Diese Rolle Mariens als Braut, als Gegenüber zu Christus, als diejenige, die antwortet, wird uns dann zu einer uns wahrscheinlich vertrauteren Funktion führen, in der wir sie wahrscheinlich besser und noch vertiefter kennen, nämlich als Mutter. Die Mutterschaft Mariens, sie ist ja für unsere irdischen Augen zunächst einmal greifbarer und sichtbarer. Das ist auch völlig normal und gewöhnlich. Wenn wir auf der Straße spazieren gehen und wir sehen eine Mutter mit ihrem Kind, ja, dann können wir schon an den Augen und an den Gesichtszügen erkennen, dass die beiden zusammengehören und wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Sehen wir aber ein Pärchen auf der Straße spazieren gehen, da wissen wir noch längstens nicht, ob das Braut und Bräutigam sind. Also diese zweite Sendung, dass Maria wesenhaft Mutter ist, das sticht uns natürlich stärker ins Auge. Und das ist natürlich auch das, was den Jüngern zunächst einmal ins Auge stach, dass Maria eben die Mutter von Jesus ist. Ich habe den Eindruck, dass sich diese Tatsache selbst für Maria in ihrem eigenen Leben so gezeigt hat. Sowohl für sie persönlich in ihrem eigenen Erleben als auch für die Kirche im Nachdenken über diese Rollen Mariens war es genau der Weg dieser Entwicklung, dass zunächst einmal die Mutterschaft im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Wir haben ja bereits gesehen, dass wir Menschen unsere Persönlichkeit erst nach und nach im Lauf der Jahre entdecken und in sie hineinwachsen. Und das, haben wir gesagt, gilt auch für Maria. Auch sie wird erst im Lauf ihres Lebens entdecken, wer sie in den Augen Gottes ist und sein soll. Und der erste Schritt in ihrer Sendung ist die Begegnung mit dem Erzengel Gabriel, der sie zunächst einmal in die Mutterrolle hineinführt. Sie sollte in den Augen Gottes Mutter sein, obwohl sie das wahrscheinlich selber zunächst so nicht geplant hatte, willigt sie ein, weil sie weiß, dass sie nur das ist, was sie vor Gott sein soll. Ja, ich bin bereit, die Mutter Jesu Christi zu werden. Wenn wir genau hinschauen, dann spüren wir das schon in dieser ersten Begegnung. Nicht nur ihre Funktion der Mutterschaft hineinspielt, sondern dass auch das Bräutliche in dieser Begegnung liegt. Denn der einzige Bräutigam weit und breit, von dem im Zusammenhang mit einem Kind nun mal gesprochen werden muss, ist der Heilige Geist, Gott selbst. Sie soll Mutter werden, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber natürlich dominiert nun in ihrem irdischen Leben zunächst einmal ihre Aufgabe, die ihr als Mutter Jesu anvertraut war. Es ist interessant, dass das in der Kirchengeschichte ähnlich war. Die Kirche, die ihre Lehre über die Mutter Gottes nach und nach hat vertiefen und entdecken können, hat zunächst einmal Maria als Mutter Jesu betrachtet. All ihr Wirken, all ihre Besonderheit wurde gesehen unter diesem Vorzeichen: Maria als die Mutter Jesu. Endgültig definierte das Konzil von Ephesus im Jahre 431 Maria als Gottesgebärerin. Und diese Funktion, Mutter Jesu zu sein, wird auch sogleich übertragen auf die Gläubigen. Wenn sie die Mutter Jesu war, dann hat sie genau dieselbe Aufgabe auch für mich und für uns heute. Und deshalb verehrten sie die Gläubigen schon früh als Mutter. Maria ist die Mutter Jesu. Hier ist sie uns vertraut und hier dürfen wir sie auch als eigene Mutter erkennen.
Bist du, Maria, erfüllt vom Heiligen Geist, schenkst uns Jesus, der uns Gottes Liebe zeigt, der uns Wege zeigt zum Licht, die auch du gegangen bist. Maria, sei uns nah, habe Maria. Treten wir, Maria, als Kinder vor dich hin. Schütze uns vor allem Bösen, aller Sünd. Und bitte alle Zeit um den Geister unser Leid.
Maria im Lauf ihres Lebens entdeckt, dass sie nicht nur Mutter ist, sondern dass Gott noch etwas anderes in ihr sieht. Ihre jungfräuliche Empfängnis und ihre Jungfräulichkeit als Mutter, also in und nach der Geburt, sind ja schon äußere Hinweise dieser zweiten Sendung, die Gott in sie hineingelegt hat. Und Jesus selbst war es, der sie noch tiefer hineingeführt hat in diese zweite Sendung, nämlich die Brautschaft. Eine Brautschaft, in der sie für Jesus nicht mehr nur Mutter, sondern auch Braut war. Das Johannesevangelium berichtet uns davon, dass Jesus sie an zwei entscheidenden Stellen seines Lebens mit dem Wort Frau angeredet hat. Insbesondere unter dem Kreuz steht Maria nicht nur als Mutter, sondern zugleich als diejenige, die noch einmal aus der Seite des zweiten Adams hervorgeht. Denken wir an den Bericht des Johannesevangeliums, in dem es heißt, in der Passion, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Jesus stirbt und seine Seite wird ihm geöffnet. Und es ergießt sich Blut und Wasser heraus. Genau in diesem Augenblick wird sie erkennen, dass sie eben nicht nur diejenige ist, die die Mutter Jesu war und für die, ja menschlich gesprochen, in genau diesem Augenblick ihre ganze Aufgabe geendet hätte. Ihr Sohn stirbt. Damit wäre jede Aufgabe, die Gott ihr anvertraut hat, Mutter für ihn zu sein, erloschen. Nein, sie darf genau in diesem Augenblick erkennen, dass Gott eben diejenige in ihr sieht, die nicht nur dem irdischen Christus Mutter ist, sondern die zugleich dem ewigen und erhöhten Herrn als Braut gegenübersteht. Hier ist sie ganz und vollendet das, was die Kirche sein soll. Eine Braut, die aus der Seite Jesu hervorgeht, die von ihm lebt, die auf ihn hinlebt und die sich vorbereitet für die ewige Vermählung. Maria erfährt ja gerade in diesem Augenblick, dass nicht alles vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Jetzt wird sie gebraucht, mehr als je zuvor. Denken wir ruhig an die Situation des Karsamstags, dem sich die Kirche aufzulösen scheint, die Jünger davonlaufen. Denken wir an die Unruhe bei den Jüngern nach der ersten Ostererscheinung. Denken wir daran, dass sie es war, die die Jünger gelehrt und geführt hat, um den Geist zu beten, der an Pfingsten der Kirche neu geschenkt wurde. Widerspiegelt sich dieser persönliche Wachstumsprozess Mariens in der Erkenntnis ihrer Sendung von Gott her in der Entwicklung der Kirche, in der dogmengeschichtlichen Entwicklung wieder, die circa 1000 Jahre nach dem Tod Jesu diese zweite Rolle Mariens immer tiefer erkennen konnte und in sie hineingeführt wurde. Maria, sie wurde entdeckt nicht nur als Mutter Jesu und Mutter der Gläubigen, sondern sie durfte tiefer gesehen werden als Braut, als zweite Eva, als Gehilfin Gottes. Ja, als die Frau, die dem Herrn antwortet. Es ist kein Zufall, dass vor allem in dieser Phase die Einzigartigkeit ihres Ja-Wortes vertieft betrachtet wurde. Es gibt einen sehr schönen Text aus dem 8. Jahrhundert. Er stammt aus einem Kloster im Benevent. Da heißt es in einem Gebet: O selige Maria, die ganze gefangene Welt fleht dich an, Ja zu sagen. Dich, Herrin, macht die Welt zum Bürgen ihres Glaubens. Zögere nicht, Jungfrau, antworte eilig dem Boten und empfange den Sohn. Wir spüren, dass diese zweite Sendung noch nicht bis ins Letzte entdeckt wurde. An einer Stelle muss man sicherlich aufpassen. Diese Antwort, die Maria gibt, sie ist nie gleichrangig. Wir wissen, dass der Mensch niemals eine Gott ebenbürtige Antwort geben kann. Aber doch müssen wir vielleicht noch viel, viel mehr darüber staunen, welche Rolle und welche Funktion Gott, der ewige Vater und Schöpfer dieser Welt, seinen Geschöpfen anvertraut hat. Ja, und welche Konsequenzen sich auch daraus ergeben für die Bedeutung unserer, meiner Antwort und der Antwort Mariens, gerade unter dem Kreuz. Wir stoßen also immer wieder bei Maria auf diese Doppelrolle. Maria, sie ist Mutter und Jungfrau. Das drückt sich leibhaftig in ihr aus. Und diese beiden Funktionen gegenüber Christus, sie sind wichtig. So schaut Gott auf sie. Genau das soll sie für Jesus sein. Sie soll Mutter sein und Braut. Ich glaube, wir dürfen uns da nicht erzählen lassen, dass es sich hierbei um irgendwelche unwichtigen Fragen handelt. Denn es geht wirklich darum, den Kern der Sendung Mariens zu erkennen. Und da muss ich nun fragen, was sie vor Gott und für Gott sein soll. Diese Doppelrolle dürfte für Maria nicht immer einfach gewesen sein. Wenn sie auf Jesus geschaut hat, hat sie genau dasselbe erlebt. Dass sie ja einerseits in ihm wirklich ihren Sohn, ihr geliebtes Kind sehen durfte, der ihr, ich denke, aus dem Gesicht geschnitten sehr ähnlich sah und für den sie diese natürlichen, irdischen, mütterlichen Gefühle hat entwickeln dürfen. Und zugleich war sie ja stets in dieser anderen Rolle. Als die Hirten schon kurz nach der Geburt kamen, um ihr Knie zu beugen. Und Maria spürte, hoppla, da ist noch jemand anderes in meinem Kind. Wir wollen nun in einem letzten Teil darauf schauen und fragen, was diese beiden Sendungen, die wir jetzt erkennen durften, also Maria als Mutter und Maria als Braut, für mich und für uns heute bedeuten. Dass Maria Mutter ist, ist uns, wie gesagt, ich glaube, sehr vertraut. Wenn wir viele Darstellungen der Gottesmutter sehen, dann sehen wir sie als Mutter. Und es dürfte uns leicht fallen, sie auch als diese Mutter für uns zu erkennen. Diese Übertragung für mich, sie ist sehr einfach, leicht und einleuchtend. Ich darf Kind sein. Ich darf auch ihr Kind sein. Und ich darf mich, so wie Jesus als Kind von ihr abhängig war, an sie dranhängen. Wirklich sie zu meiner Mutter, zu meiner himmlischen Mutter erklären und mich auch in diese Armut des Kindes hineingeben. Mama, von dir lebe ich, von dir hänge ich ab, ich vertraue mich ganz dir an. Aber versuchen wir auch, den Reichtum zu entdecken, der in dieser zweiten Rolle liegt. Ich muss gestehen, dass es mir selber nicht leicht fiel, auch in der Vorbereitung dieser Gedanken, Maria als Braut zu betrachten. Doch meine ich zu ahnen, dass in dieser Betrachtung, in dieser Art Mariens, ein ganz tiefer Reichtum auch für mich liegen kann. Denn zum einen erinnert mich diese Doppelrolle, die Maria innehat, an meine eigene Doppelrolle. Auch ich bin nicht nur das Kind Gottes, das ganz an ihm hängt, sondern auch ich bin gerufen, von Gott auserwählt, dass ich ihm ein Gegenüber werde, dass ich ihm antworte und durch diese Antwort ihm mithelfen kann an seinem Plan der Erlösung und schließlich mit ihm fruchtbar zu sein. Probieren wir es einmal. Schauen wir auf Maria als die Braut des Herrn, als die Braut Jesu. Wie gesagt, das mag sehr ungewöhnlich sein, zunächst schwierig, und doch müssen wir es tun, so wie sie es getan hat, aus Gehorsam gegenüber ihrer Sendung. Wenn wir sie sehen als Braut Jesu, dann dürfen wir zunächst einmal die Freude mit ihr empfinden, dass wir uns mit ihr über diese riesige Berufung freuen, die Braut Gottes zu sein. Hören wir ruhig einmal in die Tiefe unseres Herzens und freuen uns mit Maria darüber, dass Gott sie auserwählt hat und dass Gott ihr diese Sendung anvertraut, dass er aus einem niedrigen Geschöpf jemanden macht, der ihm antworten darf. Und wenn wir auf diese Berufung der Brautschaft schauen, dann dürfen wir diesen Blick der Braut, der Mutter Gottes als Braut, auf uns lenken. Die Braut schaut auf mich. Und ich habe den Eindruck, dass es gerade ihre Sendung ist, in diesem bräutlichen Blick auf mich die Brautschaft, die ich zu leben berufen bin, zu wecken und zu fördern. Die Braut ist freier als die Mutter. Die Mutter muss sich um ihre Kinder sorgen. Sie muss sich um ihre normalen, natürlichen Belange sorgen. Die Braut lebt ganz vom Bräutigam. Und deshalb ist es Maria, die uns in diese jungfräuliche Brautschaft führen kann. In unser Leben, das ganz auf Gott ausgerichtet ist. Ein guter Bekannter von mir hat mir in diesen Tagen anvertraut, dass seine Berufung zum Priestertum gerade mit diesem bräutlichen Aspekt der Gottesmutter steht und fällt. Er sagte mir, ja, er hatte schon den Eindruck, dass Gott ihn beruft, aber die Vorstellung der Ehelosigkeit, des Zölibats, war etwas, was ihn gehindert hat. Und dass es Maria war, die ihn genau an dieser Stelle an der Hand genommen hat und ihn hat hinführen dürfen dazu, dass sich dieses bräutliche Leben lohnt, dass man als Braut glücklich sein kann. Und Maria zeigt uns dies in außerordentlicher Art und Weise, dass man als Braut Frucht bringen darf. Brautschaft bedeutet in Maria und mit dem bräutlichen Blick Mariens nicht mehr Unfruchtbarkeit und Versagen, sondern sie bedeutet Frucht bringen mit Gott. Bitten wir Maria, dass sie uns hilft, wirklich auch unsere Berufung zu dieser geistigen Brautschaft immer mehr zu vertiefen. Und bitten wir sie, dass wir einfach mit ihr staunen dürfen über das, was Gott mit ihr, aus ihr und aus allen menschlichen Geschöpfen macht, wenn sie Antwort werden. Lasset uns beten. Vater im Himmel, wir preisen dich für deinen Plan der Liebe mit jedem einzelnen Geschöpf auf dieser Erde. Und wir preisen dich für deinen Plan der Liebe, der sich an Maria in einzigartiger Weise verwirklicht hat. Wir danken dir. dass sie deinem Sohn Mutter und Braut geworden ist. Und wir danken dir, dass sie deshalb auch für mich heute Mutter und Braut sein darf. Ehre sei dir, dem ewigen Gott der dreifaltigen Liebe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.